Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Hiya, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und hiya an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Das hier ist die Episode Nummer 60.
Ja. Heute werde ich dich erzählen lassen, was eigentlich das Thema ist.
Weil du wirst mich erzählen, dass ich dachte, ich klage erstmal, dass mir alles wehtut.
Ich meine, das ist in den modernen Zeiten eigentlich als vorausgesetzt anzusehen.
Was, dass mir alles wehtut? Warum?
Naja, ich meine, ich wache morgens auf und das geht gleich los mit... Oh, ich, weißt du, wie das so ist? Als kleines Kind irgendwie fällt man mit Gesicht voran auf den Boden und springt sofort wieder auf und rennt weiter. Und als Erwachsener hat man solche Leiden wie falsch aufgestanden oder falsch hingesetzt. Von daher dachte ich eigentlich, dass das implizit ist. Aber du hast ein konkretes Leid, was du klagen möchtest, offenbar.
Naja, nee. Also ich habe halt irgendwie wieder angefangen, so ein bisschen Sport zu machen. Ich bin ja letztens umgezogen und bin jetzt quasi wieder bei meinem Heimatverein angelangt, räumlich. Deswegen ich jetzt wieder angefangen habe, mich sportlich zu betätigen. Ja, und das ist halt mit so gewissen Schmerzen verbunden am Anfang, habe ich das Gefühl. Genau. Aber so ist das halt. Ich muss aber auch sagen, fühlst du dich wirklich schon so alt, dass diese Klagen berechtigt sind mit falsch aufgestanden und so?
Naja, die Sache ist die, ich bin im Büro regelmäßig der Älteste. Also sowohl Dienstältester als auch Ältester, weil die ganzen Leute, die Familie haben, sind im Homeoffice die meiste Zeit, aus praktischen Gründen. Und weil die halt auch meistens irgendwo in der Pampa leben, wo es keine Infrastruktur gibt und dann halt ewig lange ins Büro fahren müssen, während ich natürlich Stadtkind bin und alleinstehend. Und ich habe halt keinen plausiblen Grund, irgendwie nicht ins Büro zu kommen, weil das quasi zu einem substanziellen Teil mein Sozialleben abdeckt. Und das geht halt im Zweifelsfall den Alleinstehenden, die auch in der Stadt wohnen, ganz genauso. Und das sind halt eher die jüngeren Kollegen. Und dementsprechend bin ich jetzt innerhalb von so 7, 8 Jahren quasi umgeflippt vom Nesthäkchen in der Gruppe zum alten Silberrücken.
Ja, ich glaube, das ist nur so Eigenwahrnehmung. Du müsstest einfach deine Kollegen häufiger sehen.
Genau, das werde ich dann, ich werde wahrscheinlich einfach mal die große Tournee machen durch die ganzen Dörfer hier, wo die ganzen Kollegen alle in ihrem Homeoffice sitzen und dann mal Besuch abstatten. Ist ja quasi ein Arbeitsort, also ist das ja eigentlich alles statthaft.
Ich muss sagen,
also werden das die Kollegen anders sehen.
Ich muss sagen, mir ist das, also das ist ja was, das fehlt mir noch so, dieses Aufstehen und mir tut alles weh, das kenne ich so in der Art nicht.
Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die mir als Schreibtischtäter näher steht als...
Meinst du, ich habe allgemein irgendwie genug Betätigung, das könnte natürlich sein.
Ja, also genug Bewegung, ne? Also es ist halt natürlich dann, irgendwann ist natürlich dann der Punkt erreicht, wo das dann tatsächlich ja Verschleiß ist, aber das ist halt eher, dass ich meine Knochen zu selten aus der Originalverpackung entnehme und... Okay. Dann nochmal zum Einsatz bringen. Ne? Also man muss ja aufpassen, dass man nicht die Garantie verliert. Ne?
Ja, genau. Ist ja auch wichtig. Ja. Das ist wie immer mal die alten Spielekonsolen zu spielen, damit die...
Ja, genau. Ne? Damit die nicht, solange die Emulation noch nicht einwandfrei läuft, muss man da nochmal sich alle Sachen warm halten.
Ah, genau. Die Dings nicht platzen. Ich vergesse mal, wie die Bauteile heißen. Kondensatoren, damit die Kondensatoren nicht so platzen und so die ganze Zeit.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist gefährlich. Was ebenfalls gefährlich ist, sind Daten, die falsch strukturiert sind. Und damit sind wir beim Thema der häufigen Sendung.
Ja, richtig. Da bin ich wieder bei meiner Tätigkeit. Ne? Ich habe nämlich vorgeschlagen, weil wir nicht so genau wussten, was machen wir denn? Wir haben zwar ein paar Themen auf Lager, aber wir wussten jetzt nicht so recht, was nehmen. Und da habe ich gesagt, wir könnten mal wieder so ein cooles Praxisbeispiel machen. Und da ist es so, wir haben jetzt in dem Betrieb, in dem ich arbeite, gerade das gehabt. Wir haben uns so Datenlogger gekauft für Klimadaten. Die messen also Temperatur und Luftfeuchtigkeit und loggen das weg. Das ist so ein kleiner USB-Stick. Wir haben da auch einen Link in den Shownotes, wenn ich da richtig informiert bin.
Das soll jetzt hier nicht unbedingt eine Kaufempfehlung sein. Das ist halt eine Beschreibung der Situation, die wir hier vorfinden in unserem Projekt. Genau.
Das ist einfach nur, ich habe halt die ausgewählt, weil die halt ohne App-Connection und mit CSV-Export und so. Also weil mir eben das...
Ja. Ist nicht IoT?
Nee, gar nicht.
Und das ist wie soll ich das in meine KI reinfüttern?
Ist gar nicht so einfach, da was Gutes zu finden, was irgendwie das macht, was man möchte. Ja, genau. Jedenfalls haben wir das gemacht, weil immer mal so Es tritt immer mal so der Fall auf, dass Leute mit Luftfeuchtigkeit und so weiter, mit beschlagenen Fenstern oder sonstigen Dingen zu tun haben oder spitzenden Wänden oder was auch immer. Und da habe ich gesagt, es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn man so Daten mal tatsächlich messen könnte über einen längeren Zeitraum und das dann mal sich angucken. Und da fällt dann natürlich die Notwendigkeit an, diese Daten auch auszuwerten und möglicherweise auch zu visualisieren. Und da dachte ich, das wäre doch vielleicht mal ein ganz schönes Beispiel, was man mal zeigen könnte, wie man sowas angeht und in dem Fall jetzt hier mit der Kommandozeile macht.
Genau. Du hast uns hier also dementsprechend ein paar Dateien mitgebracht. Die werden wir dann hier als Teil unserer Shownotes zur Verfügung stellen. Das handelt sich hier um Serien von Zeitstempeln und den dazugehörigen Messdaten in Form von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den bekannten Skalen, also Temperatur in Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit in Prozenten. Das sind jetzt nicht wirklich personenbezogene Daten in dem Fall, deswegen ist das, halten wir das für statthaft, das auch zu veröffentlichen, damit das interessierte Publikum hier auch selber nachvollziehen kann. Kann man sich also diese Daten runterladen und dann die entsprechenden Analysen mitverfolgen,
genau.
Ohne sich gleich dieses Klimasensor-Datenloggergerät selber kaufen zu müssen.
Richtig, und es ist natürlich nicht so, dass das Daten von Kunden von uns sind, möchte ich auch nochmal gesagt haben, sondern ich habe extra eine mehrtägige Messreihe hier bei mir in der Wohnung gemacht. Ne? Genau. Also das sind jetzt keine
irgendwie... Also der Schlüsseltechnologie-Podcast wird heute sehr persönlich. Der dringt heute in den persönlichsten Bereich der Lebensgestaltung ein. Nein, aus dem Schlafzimmer haben wir keine Daten.
Richtig, genau. Bewusst.
Aus genau dem Grund. Diese Daten haben wir also. Und unser Ziel soll es jetzt also sein, da eine schöne Visualisierung hinzubekommen. Ich hatte hier aus der Produktbeschreibung gesehen, dass dieses Gerät ja auch selber irgendwie schon deine Fähigkeit mitbringt, zumindest einfache Visualisierung zu machen.
Ja, das ist richtig. Das ist aber halt nicht wirklich brauchbar, weil man... Es gibt da so eine Windows-Software, die wird mitgeliefert mit dem Gerät und steht zum Download bereit. Allerdings muss ich sagen, dass das halt schon, ich weiß nicht, irgendwann Windows 95, 98 oder sowas Zeiten gewesen sind, als das mal geschrieben wurde, glaube ich, diese Software. Also man kann das benutzen, aber es ist halt hauptsächlich dazu geeignet, die Daten auszulesen und die Dinger so zu programmieren, dass man die dann beim Kunde ablegen kann. Ansonsten, die Visualisierung taugt nicht wirklich viel. Da kann man tatsächlich, wenn man es selber macht, irgendwie kriegt man schönere Ergebnisse zustande.
Genau. Ich habe jetzt hier mal die Datei balkon.csv aufgemacht. Und wenn wir jetzt natürlich mit Textdaten zu tun haben, dann heißt das natürlich, wir können uns die einfach in einem Texteditor angucken, der eigenen Wahl. Ich meine, wir hatten ja mal über Vim gesprochen in der Folge 46. Aber ich denke mal, wenn es darum geht, mal so ein bisschen zu gucken, dann ist eigentlich irgendwie jeder Texteditor einigermaßen gangbar. Ist es eventuell, muss man für bestimmte Sachen darauf achten, was eigentlich die Zeilenenden sind. Zum Beispiel hier, mein Vim zeigt mir auch hier gleich an, dass das DOS-Zeilenenden sind. Weil, falls das jemand von unseren Zuhörern nicht kennt, das könnte durchaus der Fall sein, unter Unix-Betriebssystem wird ein Zeilenende dargestellt durch das ASCII-Zeichen mit dem Code Nummer 10, was Linefeed heißt. Also halt ja Zeilenvorschub. Das kommt noch aus den Zeiten halt von, wo das quasi Schreibmaschinen waren, die damit bedient wurden. Da hat man quasi die Aktion Linefeed, also die Zeile nach vorne schieben, und damit ist dann auch der unter Unix quasi war dann die Implikation, dass damit auch der Cursor, wo dann die nächsten Zeichen geschrieben werden, wieder an das Anfang der Zeile zurückgeht. Unter Windows wird eine andere Konvention verwendet, da wird ein Zeilenende dargestellt als zwei Zeichen, nämlich Zeichen Nummer 13 und Zeichen Nummer 10. Und zwar das Nummer 13 ist Carriage Return, also halt der Wagen, auf dem bei der Schreibmaschine eben der, wo diese ganzen, quasi der Schreibkopf, ne? Heißt das dann Schreibkopf bei der Schreibmaschine?
Nee, es ist tatsächlich ein Wagen, weil bei der Schreibmaschine, bei einer Hebelschreibmaschine, der Buchstabe immer in der Mitte angeschlagen wird und der Wagen, in den das Blatt Papier eingespannt wird, sich bewegt.
Ja,
das ist also
ja,
tatsächlich
stimmt.
Der Wagen, ja.
Ja, genau, ich erinnere mich, genau. Und dieser Wagen, man kann das eventuell auch so, dass der dann manuell zurückgeschoben werden kann, also dass man mit der rechten Hand dann dagegen drückt und das dann damit wieder mit der rechten Hand? Ne, mit der linken Hand doch eigentlich.
Mit der linken, genau, um den wieder
nach
rechts zu schieben.
Genau, weil man muss es ja nach rechts schieben, damit dann der Anschlag der nächsten Zeichen wieder auf der linken Seite des Blattes ist,
ja.
So wie unsere Schreibrichtung das vorgibt. Genau, das ist eben das, was in ASCII, also in dem ASCII-Zeichensatz als Carriage Return bezeichnet wird, als das Zeichen Nummer 13, und Windows-Dateien stellen dementsprechend dieses Zeilenumbruch auch dementsprechend dar als erst der Carriage Return, also wir schieben erst unser Blatt nach rechts, damit der Cursor zurück nach links kommt, und dann der Zeilenvorschub, damit wir dann an der nächsten Zeile weiterschreiben, anstatt die vorige Zeile zu überschreiben. Das ist da mal wieder so ein Relikt aus der Schreibmaschinen-Ära oder der elektronischen Schreibmaschinen-Ära der Computertechnik.
Ja, genau, das ist der Standardsatz. Das hat historische Gründe.
Genau. Das haben wir schon immer so gemacht. Und das haben wir noch nie so gemacht. Und da könnte ja jeder kommen. Das sind die drei wichtigsten Sätze der Informatik, vielleicht die drei wichtigsten Sätze von Gesellschaft als Ganzes.
Ich habe jetzt nur noch eine Frage. Du sagtest, wer hat dich darauf hingewiesen, dass die Zeilenenden so sind? Dein Vim?
Ja.
Okay.
Wenn ich das hier aufmache, steht da unten balkon.csv und dann in eckigen Klammern DOS.
Ah, jetzt sehe ich das. Okay. Verstehe. Mhm.
Wenn das jetzt Unix-Zeilenenden wären, würde da einfach gar nichts stehen, weil das ist natürlich nicht der Rede wert, wenn das der Standard einfach ist. Ne? Also wenn ich hier irgendeine andere Datei aufmache. Was habe ich denn hier so für andere Dateien rumliegen, die ich auf die Schnelle mal aufmachen kann, vor lauter Schreck? Ja, dann steht hier einfach nichts. Dann steht da einfach nur die Anzahl von Zeilen und von Bytes. Und bei hier dieser Balkon-CSV steht halt DOS dabei. Das ist also die Art und Weise, wie uns dieser Texteditor darauf hinweist. In anderen Texteditoren mag das anders sein. Was ebenfalls einen guten Texteditor auszeichnet an dieser Stelle, ist, dass man eventuell eine Hervorhebung sieht, wenn man es statt mit Leerzeichen mit Tabulatoren zu tun hat. Das ist ja auch so eine Sache, die man eventuell vorfinden wird in Textdateien, dass verschiedene Werte in Spalten dargestellt werden und das nicht durch Leerzeichen getrennt wird oder halt durch mehrere Leerzeichen eventuell, um das aneinander auszurichten, sondern durch solche Tabulatoren, die dann einen Vorschub bis zu normalerweise bei Terminals dem nächsten Inkrement von 8 Zeichen machen, also dem nächsten Vielfachen von 8 Zeichen oder 8 Spalten. Von Word-Dokumenten und sowas, also von Textdokumenten kennt man das eventuell auch, dass dann Tabulatoren so, ich glaube, standardmäßig 1,5 Zentimeter auseinander sind. Und damit kann man dann auch so primitive Tabellen bauen, wenn man nicht die Tabellenfunktion verwendet, die in den Textverarbeitungsprogrammen selber drin ist. Da muss man eventuell auch drauf gucken, weil das natürlich dann auch heißt, dass dort die Bits anders liegen, als wenn das Leerzeichen wären. Also wenn das halt irgendwie 5 Leerzeichen wären, um das Feld abzutrennen vom nächsten, dann sind das natürlich auch 5 Bytes und mit den entsprechenden Werten. Also ASCII-Wert 32 ist ein Leerzeichen. Hingegen Tabulator ist, ich glaube, 8. Und natürlich auch nur ein Zeichen. Horizontal Tab ist 9. 8 ist Backspace. Okay, cool. Genau, also das würde sich dann halt im Zweifelsfall in den Bits anders darstellen. Und das könnte dann eventuell zu Komplikationen führen, wenn wir dann weitere Bearbeitungsschritte machen wollen. Eigentlich ist es auch relativ schön, wenn man Werte mit Tabs getrennt hat, weil man dann sagen kann, bei diversen Programmen, die auf Spalten operieren, dass man sagen kann, die Spalten sind durch Tabs getrennt und dann ist es auch kein Problem, wenn innerhalb einer Spalte ein Leerzeichen drin ist, zum Beispiel, wenn in einer Spalte irgendwelche Namen stehen hat oder wie wir das hier sehen können, wir haben hier in der Spalte Aufnahmezeit, haben wir hier das Datum geschrieben, dann ein Leerzeichen und dann die Zeit. Das wäre also ein Grund, warum man dann eventuell das übergehen könnte, diese Daten in der Folge, diese verschiedenen Spalten durch Tabulatoren zu trennen, damit das von diesen Leerzeichen zu unterscheiden ist und klar ist, diese beiden Sachen gehören zusammen und sind nicht verschiedene Spalten.
Okay, ja.
So haben wir jetzt also uns einen ersten Sichtüberblick über die Datei verschafft und wir stellen hier außerdem in unserer ersten Sichtung fest, dass es hier einen Header gibt, also eine gewisse Menge von Kopfzeilen. In der Tat genau 8 hier in all diesen Dateien. Das scheint also das Format zu sein, was dieser Sensor halt ausgibt. Wir sehen hier Zeile 1 Startzeit, Zeile 2 Endzeit, dann Zeile 3 die Anzahl der Datensätze. Zeile 4 bis 6 sind dann die verschiedenen Datenreihen, die hier aufgenommen wurden, jeweils analysiert nach Maximum, Minimum und Durchschnitt. Und diese Datenreihen sind eben Temperatur, Luftfeuchtigkeit und außerdem Pause. Ich gehe mal davon aus, das bedeutet, dass man da irgendwie auf Pause drücken kann, um Strom zu sparen oder sowas.
Man kann bestimmte Werte setzen innerhalb deren, oder sozusagen, wenn bestimmte Bereiche erreicht werden von irgendeinem Wert, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, dann kann die Messung sozusagen ausgesetzt werden.
Also wenn ich jetzt quasi sagen will, ich will nur die Bereiche messen, wo meine Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann mache ich Pause, wenn es unter 50% fällt oder sowas.
Ja, genau. Dann könnte man, ja. Also weil der Logger natürlich einen begrenzten Speicherplatz hat, so könnte man über einen längeren Zeitraum messen.
Ja. Ja. Das kann man natürlich sehen, dass das hier nicht der Fall war in diesem Testdatensatz. Wir sehen hier bei Pause Maximum 0, Minimum 0, Durchschnitt 0,00. Also das ist alles sehr langweilig. Zeile 7 ist irgendwie komplett leer. Das sind nur so zwei leere Anführungszeichen. Und dann Zeile 8, ja, was man relativ häufig vorfindet in solchen Datendateien, dass dann die Spalten benannt werden, in denen dann die tatsächlichen Daten auftauchen. Also hier steht dann halt Aufnahmezeit, Komma, Temperatur Grad Celsius, Komma, relative Luftfeuchtigkeit Prozent, Komma, Pause. Und dass wir hier Kommas sehen, deutet schon darauf hin, dass wir es dann im Bereich der tatsächlichen Daten, die dann in Zeile 9 beginnen, mit kommaseparierten Werten zu tun haben. Also das Datenformat CSV. Ich weiß nicht, haben wir CSV schon mal irgendwann erwähnt im Rahmen dieser Produktion? Haben wir nicht.
Okay. Nee, ich denke nicht. Nee.
Ich glaube, wir haben noch nie in dem Maße auf wirklich, sind wir auf Textdaten und so eingegangen. Ja, das ist ein Format, was vielleicht manchen Leuten schon mal bekannt ist, wenn man mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel oder LibreOffice Calc oder so zu tun hat. Insbesondere deswegen, weil es von allen möglichen Programmen relativ einfach generiert werden kann. Also wenn man eine Excel-Datei generieren will, dann ist das mitunter relativ involviert, weil das halt ein ja, komplexes Datenformat ist. Hingegen, wenn man jetzt tatsächlich einfach nur blanke Werte darstellen will und wie das halt zum Beispiel dieser Datenlogger hier macht, es soll einfach nur eine Liste von Werten ausgegeben werden, dann bietet es sich an, das in dem Format CSV zu tun, also Comma-Separated Values. Der Name ist so ein bisschen irreführend, weil zu dieser ganzen, das ist eigentlich so eine ganze Klasse von Dateiformaten. Das ist nicht so richtig sauber definiert, was es eigentlich genau heißt. Aber grundsätzlich hat man quasi eine Tabellenstruktur, also halt eine Zeile, eine Textzeile ist auch eine Zeile in unseren Datensätzen. Und wir haben dann diverse Spalten, die dargestellt werden können, sodass das dann halt sinnfällig dargestellt werden kann, wenn man das in einer Tabellenkalkulation öffnet. Das hat dann halt keine Formatierung oder irgendwas. Also man kann da nicht irgendwie angeben, hier die Kopfzeile soll fett gedruckt sein oder in irgendwie roter Schrift oder was nicht alles. Oder ein Diagramm wird man damit auch nicht in der Datei drin haben, aber diese entsprechenden Daten hat man damit vorliegen, kann das dann aufmachen in einer Tabellenkalkulation und dann entsprechend weiter bearbeiten. Das wäre so ein klassischer Arbeitsablauf mit einer CSV-Datei.
Ja, vor allem ist es eben maschinenlesbar, ne? Also das ist ja der
Riesen, ja, genau.
Das Riesending.
Naja, so leidlich.
Okay.
Also CSV ist notorisch dafür, dass es halt nicht richtig definiert ist. Ne? Es ist halt, ja, wir schreiben einfach die Werte getrennt voneinander auf. Und wir trennen das halt einfach mit Kommas. Und dann kann man das halt so machen. Dann stellt man zum Beispiel relativ schnell fest, wie wir hier auch in unserer Datei sehen können, wir haben so ein kleines Problem. Zum Beispiel hier ist eine Temperatur. Die allererste Temperatur in dieser Datei ist 20,1 Grad Celsius. Und bereits haben wir ein Problem. Wenn wir das einfach nur so hinschreiben würden, dann würde da unser CSV-Format denken, ach so, das ist das Feld 20 und danach das Feld 1. Und das ist ja nicht das, was wir haben wollen, sondern wir wollen eigentlich, dass das Feld den Wert 20,1 enthält. Mhm. Aber das Komma ist ja ein Trennzeichen. Für die Felder, das geht also nicht. Ne? Das ist halt so, ja, ähnliches Argument vielleicht, wenn man das mit normaler Sprache vergleicht, dass es ein bisschen schwierig ist, in einem Wort selber sowas wie einen Punkt als Buchstaben drin zu haben, weil ein Punkt halt eine andere Bedeutung hat im Rahmen von Grammatik. Da trennt das halt verschiedene Sätze voneinander ab. Ich meine, gut, das wird heutzutage, wenn irgendwie Leute modern sein wollen, irgendwelche wilden Produktnamen sich ausdenken, passiert das dann halt trotzdem, dass die irgendwelche Sachen wie Punkte formatieren. Ich meine, spätestens seit Domainnamen einfach auch Firmennamen sein können, ist das ganz normal geworden, dass ein Substantiv auch sowas wie Amazon.de sein kann. Aber das illustriert vielleicht diese Problematik, die wir halt haben, dass eben dieses Komma fehlinterpretiert werden könnte als ein Feldtrenner, auch wenn das eigentlich gar nicht als solches gedacht war. Und dementsprechend, ich fange jetzt sofort wieder nachzudenken, wir haben doch sicherlich doch mal drüber gesprochen, genau, wir haben über Escaping schon mal gesprochen in der Folge, ja. 21 zu regulären Ausdrücken. Eine gefühlte Ewigkeit mittlerweile wieder her, haben wir dieses Thema besprochen im Kontext von regulären Ausdrücken und ja, das ist im Prinzip die Frage, die sich hier jetzt stellt, wie können wir jetzt unserem Datenformat klar machen, dass das Komma nicht tatsächlich ein Feldtrenner ist, sondern nur dazu da ist, also nur Teil von dem Wert ist, der in dem Feld drin ist. Eine Möglichkeit wäre Escaping, das bedeutet, wir setzen da ein Zeichen davor, was darstellt, dass es sich eben nicht um ein Syntaxelement von dieser CSV-Datei handelt, sondern wir flüchten uns aus dieser Logik heraus. Deswegen halt wahrscheinlich dieser Name Escaping. Klassischerweise macht man das mit einem Rückstrich, also Backslash, der von oben links nach unten rechts geht. Nicht der normale Schrägstrich, der da andersrum ist. Also könnte man dann eventuell auf die Idee kommen, halt so ein Backslash-Komma zu schreiben und das ist dann halt ein Komma, was tatsächlich Teil von unserem Wert in dem Feld drin ist. Gut, dann müsste man halt 20 Backslash-Komma-1 schreiben, das könnte halt auch irgendwie ein bisschen unhandlich sein. Ist vielleicht auch nicht so cool. Die andere Option ist, was hier tatsächlich in diesem Beispiel gewählt wurde, also in dieser Datei, die hier von diesem Datenlogger erzeugt wurde, dass die Werte nochmal in Anführungszeichen eingepackt werden. Also um jedes Feld herum, um den Wert sind dann Anführungszeichen. Also es geht hier los mit Anführungszeichen auf quasi. Also man kann jetzt nicht unterscheiden, ob die auf oder zu sind, aber inhaltlich geht es hier um Anführungszeichen auf, dann eine Aufnahmezeit und als Datum und Zeit formatiert, dann geht das Anführungszeichen wieder zu. dann kommt das Komma, um dieses Feld zu beenden und dann geht das halt für die ganzen weiteren Felder so weiter. Und da eben der Wert von 20,1 im Sinne Grad Celsius in Anführungszeichen steht, ist dann damit hinreichend klargestellt, dass dieses Komma Teil des Wertes ist und nicht die Struktur der Datei beschreibt, also nicht ein neues Feld beginnt.
Mhm, ja.
So können wir dann also hier durchgucken und wir haben ja bereits hier oben im Header gesehen, dass wir 4545 Datensätze haben. Dementsprechend erwarten uns also hier insgesamt 4553 Zeilen, denn wir hatten wie gesagt 8 Top-Zeilen. Damit ergibt dieses Format jetzt also grundsätzlich Sinn. Wir haben hier so einen gewissen Eingang gefunden darin, was hier in dieser Datei so vor sich geht und wir können jetzt überlegen, was wir als nächstes machen. Ich hatte hier auch...
Ja, bitte. Ich möchte nur die Gelegenheit nutzen, da wir gerade über das Trennen von Feldern gesprochen haben, nochmal den unglaublich guten Request for Comments Podcast zu erwähnen. Es gibt da nämlich eine Folge über den ASCII-Code oder die ASCII-Code-Tabelle. Und in diesem ASCII-Code sind bereits Dinge vorgesehen, Steuerzeichen für zum Beispiel den Record Separator, also den Datensatztrenner, sodass man Datenfelder theoretisch, so wie das ursprünglich mal in ASCII vorgesehen wurde, mit diesem Sonderzeichen oder mit diesem Steuerzeichen trennen könnte. Und es gibt dann auch einen Gruppentrenner, um eben zum Beispiel eine neue Gruppe von Records anzulegen.
Ja, also ich glaube, da muss ich dann tatsächlich mal reinhören, weil ich habe diese Zeichen noch nie im Produktiveinsatz gesehen.
Ich kann, der Wikipedia-Artikel über Steuerzeichen, da stehen sie ganz unten in der Tabelle.
Genau. Wenn wir jetzt gerade so viel über Steuerzeichen geredet haben, muss ich doch nochmal nachfragen, heißt das, dass das jetzt hier eine Steuererklärung darstellt?
Nein.
Okay, ich höre betretenes Schweigen. Okay, gehen wir mal lieber weiter.
Der Witz war einfach zu gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Okay. Ja, ach so. Ja. Nee, das ist auch tatsächlich so eine Sache, die Teil meines Idiolekts ist. Ich weiß nicht, ob das Wort Idiolekt bekannt ist. Man kennt ja vielleicht Dialekt, also die Spracheigenheit einer gewissen Gruppe. Und der Idiolekt als solcher ist die Spracheigenheit einer einzelnen Person. Also das kann halt zum Beispiel bedeuten, wenn zum Beispiel jemand lispelt, ist das Teil von dem Idiolekt oder wenn eine Person halt bestimmte Vokale halt auf eine bestimmte Art und Weise ausspricht oder was auch immer. Und genauso sind ja auch Teil des Idiolekts bestimmte Idiome, bestimmte Wörter, die nur diese Person verwendet oder nur auf diese Art und Weise vielleicht. Und so ist bei mir auch Teil von dem ist, und ich sehe jetzt gerade, das ist tatsächlich kein ASCII-Code, aber die Phrase End of Document. So, wenn ich quasi eine Erklärung gebe, aber die Erklärung ist extrem einfach, so in einem Satz fertig, dann punktuiere ich das eventuell am Ende, indem ich dann halt sage, End of Document.
Ja, es gibt aber End of File im ASCII-Code.
Ja, aber das, ich weiß nicht, ich verwende halt End of Document. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll.
Okay, na gut.
Vielleicht ist das aus LaTeX. Wer weiß.
Das könnte sein, ja.
Anyway. Ich hatte hier auch in den Shownotes, kann man hier jetzt nachverfolgen, wie wir so nacheinander unsere Auswertungsbefehle zusammenbauen. Und ich hatte hier als eine Möglichkeit, ebenfalls diese erste Sichtprüfung vorzunehmen, aufgeschrieben den Befehl head. Denn wir sind jetzt hier wieder im Territorium von der Kommandozeile, die wir schon mal in Folge 6 besprochen hatten, und insbesondere die Kommandozeile im Sinne von Unix, von der Unix-Philosophie, dass wir so relativ viele kleine Programme haben, die stark abgegrenzte Tätigkeiten machen. Also da ist halt nicht ein Programm, was irgendwie dafür da ist, Daten zu verarbeiten, irgendwie Textdateien zu bearbeiten, sondern es gibt halt eine Gruppe von so etwa, ja, Größenordnung 40, 50 kleinen Programmen, die alle so einzelne Sachen machen. Zum Beispiel halt ein Programm, was nur sortiert oder ein Programm, was nur sucht oder ein Programm, was wie zum Beispiel hier head ist, was dafür da ist, einen Textstrom zu nehmen, also halt zum Beispiel eine Datei, aber halt auch eventuell die Ausgabe eines anderen Programmes und davon einfach nur die ersten so und so viele Zeilen anzuzeigen. Wenn man das hier einfach so ausführt, wie das hier in unserem Beispiel illustriert ist, wir lesen die Datei Balkon.csv ein und dann führen wir head aus, dann bedeutet das, dass standardmäßig die ersten 10 Zeilen ausgegeben werden. Und das reicht jetzt hier für unsere Sichtprüfung tatsächlich auch aus, denn wie gesagt, wir haben hier 8 Kopfzeilen, dementsprechend noch 2 Zeilen mit tatsächlichen Daten. Man könnte sich dann eventuell auch vergewissern, wenn man ein bisschen mehr sehen will, kann man auch sagen, head minus n 20, also quasi minus n ist dann die Option, wie viele Zeilen man gerne sehen möchte, und dann könnte man sagen 20. Wie gesagt, wir haben grundsätzlich schon mal eingeführt, wie diese Kommandozeilen funktionieren in der Folge zur Unix-Philosophie, in Folge 6, und das hier ist mehr so eine praktische Anwendung. Aber wir hatten damals auch schon ein bisschen ein Beispiel von einer Pipeline, das war ja vielleicht noch so ein bisschen akademischer, hier ist es ein bisschen mehr hands-on. So haben wir hier die erste Sichtprüfung gemacht. Wenn wir jetzt weitergehen wollen und diese Daten tatsächlich in irgendwas Sinnvolles überführen wollen, dann fällt mir natürlich als erstes auf, irgendwie diese Kopfzeilen stören. Die sind halt einfach eine Struktur, die nicht so sind wie der ganze andere Rest. Und ich meine, ich könnte jetzt natürlich bestimmte Anwendungsfälle haben, wo ich einfach nur sage, ich will einfach nur die maximale Temperatur wissen, die ist da bereits ermittelt. Dann würde ich mir halt hier die Zeile 4 rausgreifen und mit der Zeile dann halt weiterarbeiten. Das eventuell auch durch Verkettung von diversen Hilfsprogrammen irgendwie weiter zerschnippeln, um dann an diesen Wert ranzukommen, der in dem Fall bei diesem Balkon CSV 21 ist als Maximalwert. Das wäre eine mögliche Herangehensweise. Aber wir wollen ja hier eine Visualisierung haben, die sich tatsächlich auf die komplette Datenreihe gründet. Dementsprechend wollen wir jetzt diese ersten 8 Zeilen aus dem Weg bekommen. Und ich habe hier mal so ein paar Beispielvorschläge aufgeschrieben, wie man das machen kann. Wir haben jetzt gerade das Programm Head erwähnt. Dementsprechend als analog dazu gibt es auch das Programm Tail. Also anstatt auf den Kopf zu gucken, kann man auch auf den Schwanz gucken. Auf das Ende des Textstroms, was eben hier Tail ist. Und Tail standardmäßig gibt die letzten 10 Zeilen aus. Also es fällt sich halt ja ganz analog zu Head. Das ist nur natürlich nicht das, was wir haben wollen, aber man kann Tail auch sagen, wenn man minus n macht, dann kann das einem sagen, wie viele Zeilen man haben möchte. Und man kann da auch schreiben plus eine Zahl, das führt dann dazu, dass er erst in dieser Zeile anfängt. Also man kann sagen quasi, gib mir das Ende der Datei gezählt von Zeile 9 in dem Fall. Wir haben 8 Kopfzeilen, also wollen wir ab Zeile 9 tatsächlich unsere Daten sehen. Wir können also sagen hier Tail minus n plus 9. Und ja, das ist hier ein bisschen unhandlich, aber wenn ich hier an den Anfang gucke, sehe ich tatsächlich, dass der erste Datensatz hier 16. Mai 10.05 Uhr und 4 Sekunden ist und das ist auch der, den wir hier in Zeile 9 gesehen hatten als ersten.
Ja.
Das ist also, wenn man ein sehr spezifisches Programm verwenden will für diesen konkreten Zweck, für diesen konkreten Schritt der Datenmassage, ein etwas allgemeineres Programm, was auch quasi ja ein programmierbares Programm ist, ist Zed, der Stream Editor. Der hat so eine kleine Programmiersprache, mit der man diverse Textersetzungsoperationen machen kann, ist dann halt so ein bisschen flexibler und mächtiger, was man in manchen Situationen dann tatsächlich braucht. Das werden wir gleich nochmal sehen. Und mit dem kann man das auch machen. Denn in Zed gibt es das Konzept von Adressen, dass man entweder Einzelzeilen oder ganze Zeilenbereiche beschreiben kann durch quasi, wo sie anfangen und wo sie enden. Und im einfachsten Fall ist das halt einfach, indem man halt sagt, welche Zeilennummer man jetzt hier haben möchte. Und das ist ja genau das, was wir haben wollen. Wir haben hier unsere Kopfzeilen, die fangen an bei Zeile 1 und enden bei Zeile 8. Also können wir die adressieren mit der Adresse 1,8. Und dann müssen wir halt einen Befehl angeben, was mit diesen Zeilen passieren soll. Und wir haben ja bereits festgelegt, die Zeilen wollen wir einfach weg haben. Deswegen ist der Befehl hier einfach D wie Delete. Denn ja, das sind halt solche Kommandozeilenbefehle, üben sich oft in Kompaktheit. Dementsprechend sind das hier teilweise wirklich einzelne Buchstaben, die dann da zur Verwendung kommen in dieser Befehlssprache, die bei Zed verwendet wird. Und dementsprechend hier ist unser Befehl, mit dem wir weitermachen, einfach Zed, Leerzeichen 1,8D, also von Zeile 1 bis 8 alles löschen. Und ja, mit den anderen Zeilen wird nichts gemacht, also werden sie einfach wieder so ausgegeben, wie sie vorher waren.
Mhm, ja.
Ich hatte ja auch noch so ein paar weitere Beispiele, wie man es ein bisschen weitertreiben könnte, wenn sich jetzt herausstellen würde bei der ersten Datenanalyse oder vielleicht auch im Laufe des Projektes, man kriegt irgendwie weitere Datendateien rein nach gewisser Zeit und stellt fest, es ist jetzt nun nicht immer so, dass es 8 Zeilen sind, sondern vielleicht gibt es irgendwelche Situationen, wo vielleicht mehr Daten rein aufgenommen werden und dann werden oben mehr Min-Max-Analysen und so weiter und dementsprechend wären das mehr als 8 Zeilen. Wenn man vielleicht mit einem anderen Gerät zu tun hat oder so weiter, mit einem mit quasi das eins bessere Modell aus derselben Baureihe oder sowas, dann könnte man sagen, das muss irgendwie so ein bisschen dynamischer sein. Dann wäre mit Set zum Beispiel eine Idee, diese Adresse 1,8 zu ersetzen durch etwas, was auf den Inhalt von diesen Kopfzeilen guckt. Denn man könnte vielleicht sehen, die letzte Kopfzeile fängt immer an mit Aufnahmezeit, weil das halt diese Spaltennamen sind. Und dann könnte man halt sagen, okay, wir machen eine Adresse, die geht von Zeile 1 bis zu einer Zeile, die das Wort Aufnahmezeit am Anfang enthält. Das habe ich hier auch als Beispiel dargestellt. Mhm. Also 1, und dann ein regulärer Ausdruck, dementsprechend in Schrägstrichen abgegrenzt. Und wir haben dieses Hütchen, was zeigt, es soll hier nur auf das Anfang der Zeile passen und dann halt gefolgt von dem Wort Aufnahmezeit. Genau, für reguläre Ausdrücke verweise ich nochmal auf die Folge 21, da haben wir das schon mal besprochen. Und so kann man dann dieses Konzept hier verwenden, um sich dann auch Set zugänglich zu machen und kann dann da auch eine dynamische Menge von Zeilen rauslöschen. Man muss sich natürlich trotzdem dann hinreichend sicher sein, dass tatsächlich jede letzte Kopfzeile mit dem Wort Aufnahmezeit beginnt. Da ist es dann halt so ein bisschen, naja, Problemlösungskompetenz, die da erforderlich ist, dass man halt irgendwo das allgemeine Muster erkennt und dementsprechend sich den Befehl ausdenkt, der dann auf die ganzen Sachen raufpasst.
Ja.
Oder man kriegt irgendwie raus, wie man das ChatGPT erklärt, was man da machen möchte und dann kann der einem irgendwie das Befehl dafür schreiben.
Okay, ja.
Ich habe ja noch eine dritte Option geschrieben und die basiert auf der Beobachtung, dass hier, im Prinzip auch, dass es mal die Aufnahmezeit anfängt und diese Aufnahmezeiten sind ja hier in Anführungszeichen und danach kommen Zahlen. Und das ist eine Sache, die tritt bei den Kopfzeilen nicht auf. Deswegen wäre hier noch so mein dritter möglicher Vorschlag, dass man Zeilen auswählt, die nach Daten aussehen. Und das habe ich hier mit grep gemacht. Das ist, wie gesagt, das Programm, was dafür da ist, nach Mustern zu suchen. Also um genau zu sein, es gibt halt alle Zeilen aus, die auf das vorgegebene Suchmuster passen. Und unser Suchmuster hier, ebenfalls wieder ein regulärer Ausdruck, ist auch wieder das Hütchen. Wir gucken am Anfang der Zeile, dann wollen wir ein Anführungszeichen sehen und dann wollen wir eins von den Zeichen 0 bis 9 sehen. Das zumindest für die Dateien, die wir hier als Beispiel vorliegen haben, ist auch hinreichend spezifisch, um genau die Datenzeilen zu finden und halt die Kopfzeilen wegzuwerfen.
Mhm, ja. Ich möchte jetzt nur noch mal darauf hinweisen, falls das für den einen oder anderen eventuell komisch klingt. Es geht jetzt hier natürlich nicht darum, eine einzelne Datei zu bearbeiten, sondern wir stellen uns mal vor, das sind nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt 3 Datenlogger hier ausgebracht, sondern man hätte eventuell vielleicht ein größeres Projekt mit 20 oder mehr von diesen Datenloggern, wo man sich natürlich nicht hinsetzen möchte und das jedes Mal einzeln irgendwie angucken möchte, sondern man möchte, dass sich da eine Arbeitspipeline generieren, die man einmal vorbereitet und dann für alle Zukunft möglichst das mit wenigen Klicks oder Tastendrücken aufbereiten kann, diese Daten.
Also das ist auf jeden Fall eine gute Motivation, sowas zu lernen, halt irgendwelche Dinge wegzuautomatisieren und sowas. Es gibt da wirklich eine bestürzende Menge von Tätigkeiten, so in Büroberufen und sowas, die einfach nur Dateneingabe sind, so gerade in so in Ämtern, wo dann irgendwie ein teilweise irgendwelche Ausführungsschritte eines Prozesses noch auf Papier ablaufen oder dann halt zwischendurch etwas, was digital war, ausgedruckt wird, zur nächsten Behörde weitergegeben wird und dann dort wieder eingetippt wird. Mhm. Also diese ganzen Berufe, die alle in diesen Bereich Data Entry fallen, also einfach nur Daten einzugeben, auszugeben und woanders wieder neu einzugeben, das ist ja eine bestürzende Menge von Produktivität, die da, naja, so ein bisschen verbrannt wird. Ich meine, ich möchte ja nicht den Leuten zu nahe treten, die sowas machen. Ne? Das ist ja dann, ich weiß ja nicht, wie ich damit selber umgehen würde. Ich würde wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten versuchen, eine OCR-Lösung dafür aufzubauen, aber ich meine natürlich, dass ich habe halt auch Kompetenzen, die andere Leute nicht haben.
Naja, genau, das ist eben der entscheidende Punkt. Ne? Du bist natürlich an einer Stelle, besonders beruflich an einer Stelle, wo du halt erkennst, dass das eigentlich vollkommen unnötig ist. Ne? Und die Menschen, die eben vielleicht auf Ämtern oder so an sonstigen Stellen mit sowas beschäftigt sind, die haben eben eine andere Tätigkeit erlernt und haben einen anderen Blick auf die Dinge.
Ja, es ist halt auch so eine Sache von Unknown Unknowns. Ne? Man weiß ja gar nicht, was man nicht weiß. Man stelle sich vor, jemand verwendet zum Beispiel Excel und weiß nicht, dass man eine Formel einfach kopieren kann, indem man da an der dickeren Ecke zieht. Wenn man in Excel so eine Formel geschrieben hat und dann hat man den Rahmen um die Zelle drum, wo man gerade getippt hat, hat man da so eine Ecke rechts unten, wo man anfassen kann und dann kann man das einfach ziehen und es übernimmt halt die Formel analog, also rechnet halt auch die Spalten und Zeilennummern entsprechend weiter. Und man stelle sich halt vor, jemand verwendet Excel, aber weiß das einfach nicht. Der würde halt einfach den ganzen Tag damit zubringen, irgendwie die eine Formel 10.000 Mal von Hand neu einzutragen, mit jeweils um 1 hochgezählt. Und wenn ich weiß auch nicht, wie sich das dann anfühlt, wenn man dann von jemandem gezeigt bekommt, nee, du kannst einfach hier so machen und diese Person macht einfach buchstäblich in 10 Sekunden die Arbeit, die du gerade 2 Stunden lang gemacht hast, ne?
Ja, richtig. Ja, das ist ein Problem, ja.
Ja. Nee, aber was du meinst mit, das ist eine Sache, die man macht, wenn man es mehrfach braucht, dem würde ich nicht mal zustimmen. Ich meine, ich bin halt in dem Rhythmus drin, dass ich halt mit der Unix-Kommandozeile vertraut bin und mit diesen ganzen Core-Utils, also diese Sammlung von Programmen, auf die wir uns hier beziehen, die heißt einfach Core-Utils, also die Kern-Utilities, wie kann man Utilities auf Deutsch übersetzen?
Anwendungen?
Kernwerkzeuge?
Oder Werkzeuge, ja. Ja.
Nebenkosten, nee, das ist nicht das, was ich meinte, DICCC. nützliche Einrichtungen, ja, okay. Kernwerkzeuge, sage ich jetzt mal einfach. Und wenn man mit denen halt vertraut ist, dann lohnt es sich auch durchaus, die für One-Offs zu verwenden. Ich hatte heute die Situation, wir haben einen Prozess, ein Programm auf Arbeit, was irgendwie bizarr viel Speicher verbraucht. Also was im März noch 400 Megabyte verbraucht hat und jetzt heute habe ich das Speicherlimit für diesen Prozess von 1 Gigabyte auf 1,5 Gigabyte hochsetzen müssen. Also das hat sich irgendwie mehr als verdreifacht innerhalb von nur 2-3 Monaten. Und ich weiß auch durchaus, dass da Entwicklungen passiert sind, also dass das nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei passiert ist. Aber ich wollte da mal eine Analyse machen und dieses Programm hat auch die Fähigkeit, dass man sich da ein Speicherabbild ausgeben lassen kann, was man dann untersuchen kann darauf, wie viel Speicher da gerade vom Programm allokiert und benutzt wird und wo diese Allokationen tatsächlich gemacht wurden. Also wo im Sinne von wo im Programmcode. Dass man dann gucken kann irgendwie, wir haben hier irgendwie in unserem Profil jetzt gerade 700 Megabyte und davon sind 200 Megabyte in folgender Zeile Code allokiert worden, dass man sich dann dementsprechend überlegen kann, wo man mal genauer hinschauen muss, um eventuell zu optimieren. Und nun ist aber das Problem, dass diese Speicherauslastung sehr hin und her springt. Also die ist halt nicht konstant, sondern das ist immer so in wiederkehrenden Tätigkeiten, die irgendwie alle paar Minuten mal laufen, ist dann die Speicherauslastung mal kurz ganz hoch und dann halt wieder, ist das dann alles wieder weg, sobald diese eine Aufgabe durch ist, bis sie dann in 2 Minuten wiederkommt. Und dementsprechend habe ich dann halt mal gesagt, bevor ich irgendwie kurz zum Einkaufen gegangen bin, habe ich da eine Kommandozeile abgesetzt, die 1000 Mal so ein Speicherprofil gezogen hat. Dementsprechend, also so über den Zeitraum dann am Ende von so 10 Minuten oder sowas, hat es dann halt da das dann entsprechend durchgehämmert. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann eine Analyse halt drüber gemacht, habe für jede dieser Dateien mal die ganz grundsätzliche Analyse gemacht, wie viel Speicher der überhaupt gerade belegt ist in diesem Profil, was da gezogen wurde. Und habe dann am Ende also eine Datei gehabt, wo dann 1000 Einträge waren. Das ist auch wiederum halt so eine Textausgabe, weil ich halt einfach für jeden von diesen Berichtsdateien, für jede von diesen 1000 Dateien halt als Schleife auf der Kommandozeile eingegeben habe, dafür führst du jetzt hier mal das Analyse-Tool aus und dann mit grep suchen wir uns die eine Zeile, wo steht, wie viel Speicher insgesamt allokiert ist. Und das einfach erstmal nur in der Datei weggeschrieben, dass ich es erstmal habe. Und dann habe ich dann geguckt, auch wiederum, wie finde ich denn jetzt tatsächlich die problematische Situation raus und habe dann so geguckt, so ein bisschen von Hand abgezählt, okay, die Gesamtgröße steht hier in dem Text einfach als das 6. Wort. Ne, also so, stell dir sowas vor wie the full allocation was und dann halt 600 Megabyte oder was auch immer. Ne? Und ich zähle halt so einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm so ab. Ne? Also ich touch nicht rauf, weil da muss ich wieder den ganzen Bildschirm abwischen. Die sind ja alle glossy heutzutage. Aber ich zähle so ab, okay, das ist das 6. Feld. Also sage ich dementsprechend, okay, diese Datei geben wir jetzt rein in sort minus K6, also unser Key, auf dem wir sortieren. Unser Schlüssel ist das 6. Feld. Und es gibt dann in sort so eine Funktion human numeric sort. Compare human readable numbers, zum Beispiel 2K oder 1G ist hier als Beispiel, also dass man, dass dann die Sortierung halt versteht, es geht darum, dass zum Beispiel 2K 2 Kilobyte heißt und dementsprechend kleiner ist als 1G, 1 Gigabyte, auch wenn 2 eine größere Zahl ist als 1. Und das hat dann auch nur so leidlich funktioniert, weil die Art und Weise, wie das Reportprogramm da Kilobyte und Megabyte geschrieben hat, ein bisschen merkwürdig war. Also ich glaube, mit dem, dass da irgendwie das Kilo klein war, aber das Mega groß, damit ist es nicht so ganz zurechtgekommen, aber es war zumindest hinreichend gut sortiert, dass ich es relativ schnell visuell dann durchgucken konnte und konnte dann damit meine Delinquenten finden. Also das war auch wirklich dann sehr eklatant, als ich dann in diese, dementsprechend wusste, wo ich gucken muss, habe ich dann so diese Liste von Profilen durchgeguckt und dann steht dann so Profil 441, hier sind belegt 500 Megabyte, Profil 442, hier sind belegt 8 Megabyte. Also nicht 800, 8. Weil dann halt diese eine teure Aufgabe durch war und dann halt dementsprechend wieder der ganze Speicher freigegeben wurde.
Okay.
Also, wie gesagt, diese Core-Utils haben praktischen Nutzen auch so für einfach One-Off-Tätigkeiten, nicht mal unbedingt für die großartige Automatisierung. Aber das ist natürlich, wo man im Zweifelsfall aus einer gewissen Menge Lernen die größte Zeitersparnis ziehen kann, wenn man sich auf die Weise bestimmte Tätigkeiten des Alltags wegautomatisiert.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht, gerade so wie du das gerade gesagt hast, die Core-Utils zu benutzen, ist das vollkommen richtig. Ich wollte damit nur sagen, wenn man jetzt die erste Sichtprüfung gemacht hat und du hast sowieso gerade schon Vim offen, dann hättest du auch D8J drücken können, damit wäre die Sache erledigt gewesen.
Ja, durchaus. Hm? Und ich ziehe nicht in Zweifel, dass ich das manchmal mache. Es gibt auch bestimmte Editierungen, die in Vim einfach sehr viel schneller gehen, als wenn ich mir irgendwie mit Core-Utils den Fuß abkaue.
Ja.
Ich glaube auch, damit umgehe ich dann so ein bisschen diesen Drang, wenn ich eine Kommandozeile schreibe, habe ich immer so diesen Drang, es gleich allgemein zu formulieren. Oder zumindest hinreichend allgemein, weil die könnte ich ja nochmal wieder verwenden. Während so eine Aktion im Editor, die ist halt in dem Moment wirklich fertig, wo ich sie gemacht habe. Und da treibt sich dieser Drang nicht auf. Aber das ist vielleicht auch meine bestimmte Art zu denken, die da reinspielt.
Könntest du nicht sogar, das fällt mir jetzt gerade ein, könntest du nicht sogar die Datei mit Vim aufrufen und automatisch ein Makro ausführen? Die 8J zum Beispiel?
Das ist auch so eine Sache, die ich mache. Ich hatte mal Cory Doctorow so einen Blogartikel, wo er so meinte, es gibt ja so dieses ganze Genre von Blogartikeln, hier sind wie Produktivitätshacks, die alle Leute sofort einsetzen müssen. Und das hat er für Quatsch befunden. Aber meinte so irgendwie, jeder Mensch hat halt so in der bestimmten konkreten Art, wie er arbeitet, so ganz bestimmte Produktivitätshacks, die komplett fokussiert sind auf den Arbeitsablauf dieser einen Person und für die halt wirklich lebensverändernd sind. Und so eine von diesen Sachen ist für mich tatsächlich Keyboard-Makros in Vim. Weil zum Beispiel war halt diese Situation, wir haben Konfigurationsdateien für verschiedene Rechenzentren, die alle so relativ ähnlich sind zueinander, aber auch hinreichend substanziell unterschiedlich genug, dass man die nicht einfach aus einem festen Muster generieren kann. Mhm. Und dann kommt es halt öfter mal vor, dass ich jetzt eine Konfigurationsdatei bearbeiten muss und muss halt für alle Rechenzentren quasi den gleichen Edit machen, also die gleiche Bearbeitung. Und dann könnte ich jetzt halt durchgehen und jede Datei einzeln anfassen wie ein Tier. Oder was ich halt machen kann, ist, ich mache meinen Vim auf, gebe dem halt gleich eine Liste von allen Dateien mit, die zu bearbeiten ist. Dann werde ich halt dementsprechend in die alphabetisch erste reingeworfen. Dann fange ich an, ein Makro aufzuzeichnen, mache extrem sorgfältig diese Bearbeitung auf eine Art und Weise, wo ich mir hinreichend sicher bin, dass die in den anderen Dateien auch genauso funktioniert. Also ich gehe quasi zu einem, mit einem Suchmuster zu einem ganz bestimmten Punkt in der Datei und ich sage nach genau der Zeile, wo dieser das Wort drin steht, will ich jetzt die nächste folgende Zeile einfügen. Und dafür muss ich eventuell von zwei Zeilen drunter noch exakt das dritte Wort kopieren, damit ich das dann einfügen kann und so weiter und so fort. Also das erfordert dann so ein bisschen Gehirnschmalz irgendwie, das halt so zu formulieren auf eine allgemeine Art und Weise, auf eine wiederverwendbare Art und Weise. Mhm. Und dann mache ich diese Editierung, speichere die Datei, gehe zur nächsten Datei über und dann stoppe ich die Makroaufzeichnung. Und wenn ich dann das gemacht habe, bin ich im Prinzip fertig, weil dann mache ich halt 30 Mal dieses Makro ausführen, dann rattert es von meinem Bildschirm so durch, während alle Dateien nacheinander durchrattern, angefasst werden von dem Makro, dann gespeichert werden und zur nächsten Datei weitergegangen wird und so weiter. Eventuell gibt es mal irgendwo eine Datei, die, wo das nicht so ganz funktioniert, weil da das Format wieder ein bisschen anders ist und dann hält das Makro da an, weil es nicht versteht, was vor sich geht. Zum Beispiel sowas wie Suchbegriff nicht gefunden und das ist dann halt ein Fehler, der das Makro abbricht. Dann mache ich halt die Datei mal von Hand und dann ratter ich halt durch den nächsten Kram wieder durch und am Ende habe ich dann 30 Dateien angefasst und natürlich, weil ich ja unter Versionsverwaltung bin, kann ich dann am Ende das alles nochmal gegenprüfen, was dann tatsächlich in Änderungen passiert ist, ob das auch dem entspricht, was ich haben will. Und dann habe ich eine Änderung, für die andere Leute irgendwie eine Viertelstunde von Hand brauchen würden, habe ich dann halt in 2 Minuten durch.
Ja, genau. Okay, ich denke, das illustriert ganz gut, worauf wir hier hinaus wollen, ja.
Und natürlich, die Sache ist ja jetzt auch irgendwie, was, das spart nur 10 Minuten. Ja, mal 1000. Ja, für wie oft habe ich das jetzt halt schon gemacht, ne? Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass ich halt den Verstand nicht verliere, dadurch, dass ich 100 gleiche Dateien anfassen muss. Ja. Genau. Wir sind jetzt ein kleines bisschen abgekommen von unserer eigentlichen Datei hier. Wir haben jetzt also diese Kopfzeilen entfernt. Und wo wir eigentlich hinwollen, ist, dass wir die ganze Sache mit Gnuplot visualisieren wollen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht eingeführt. Magst du mal Gnuplot einführen?
Ich soll Gnuplot einführen? Ich bin da gar kein Wissenschaftler. Gnuplot ist ein Kommandozeilenprogramm, das es ermöglicht, Daten hübsch zu visualisieren. Und zwar so ziemlich alle denkbaren Daten, wie ich mittlerweile gesehen habe. Wer das gerne mal in Aktion sehen möchte, es gibt auf YouTube da ein paar schöne Tutorials dazu. Und es ist halt durchaus auch geeignet, um so ein bisschen Statistik über seine Daten zu machen und so weiter. Man kann das entweder direkt aus der Kommandozeile heraus benutzen, um etwas zu plotten oder eben auch Skripts damit anlegen, was wir jetzt hier in diesem Fall tun werden.
Genau. Das ist natürlich, wenn man das wiederverwendbar haben möchte, dann lohnt es sich, das Ganze in ein Skript reinzutun. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die wir damals im Physikstudium gemacht hatten. Wir hatten halt unseren Kurs Computational Physics oder beziehungsweise Programmierung für Physiker. Hieß das dann, nachdem wir es dann ins Bachelor-System überführt hatten. Und da war das dann halt auch so, ne? Da sollten dann zum Beispiel die Studenten irgendwelche Programme schreiben, die am Ende Datenreihen ausgeben, also mal bestimmte Berechnungen durchführen, sowas wie eine numerische Integration und so ein Kram. Und dann kommt am Ende eine Datenreihe raus und dann lag im Zweifelsfall dann schon eine Gnuplot-Datei vor, mit der man das da mal darstellen konnte, weil natürlich sich das Ganze grafisch anzugucken immer eindrucksvoller ist, als irgendwelche Zahlenkolonnen vor sich zu sehen, wenn man bestimmte Effekte beobachten möchte. Ich meine, man kann das ja auch ganz einfach ausprobieren, wenn man hier Gnuplot auf der Kommandozeile aufmacht. Also wenn man unter einem Linux-System ist, kann man das über den normalen Paketmanager installieren, macht das dann halt einfach mit genau dem Namen auf und dann kann man zum Beispiel eingeben Plot Sinus von X, also Plot Leerzeichen Sin, Klammer auf X, Klammer zu. Wenn man einfach so eine Funktion eingibt, dann sieht man halt, dass ein Fenster aufgeht, weil das die Standardanzeige ist halt in einem Fenster heutzutage, weil wir natürlich unter einer grafischen Benutzeroberfläche sind. Und ja, dann werden hier einfach, in dem Fall wird die Funktion Sinus von minus 10 bis plus 10 ausgegeben. Dementsprechend versteht das Ding auch, dass die Y-Achse von minus 1 bis plus 1 geht. Und dann kann man dann halt anfangen, sich andere Funktionen auszudenken oder man kann noch Wertebereiche angeben, solche Sachen. In dem Fall hier geht es aber halt darum, dass man Datendateien tatsächlich darstellen möchte. Dass wir also zum Beispiel diese, jetzt in dem Fall die primitive Darstellung, die da das Gerät irgendwie schon so ein bisschen mitbringt, Temperatur und Luftfeuchte anzuzeigen, möchten wir gerne in Gloop reproduzieren, weil wir dann auch zum Beispiel weitere statistische Auswertungen dort weitermachen könnten, wenn man dann da tiefer eintauchen möchte. Und wenn ich jetzt auf diese Dateien raufgucke, die wir hier haben, also auf unsere CSV-Daten mit den Anführungszeichen um die Felder drum, dann stelle ich so fest, diese Anführungszeichen, die werden Gnuplot wahrscheinlich nicht schmecken. Das wird so ein bisschen ein Problem sein, die müssen wir wegbekommen. Ich habe in der Vorbereitung festgestellt, dass Gnuplot tatsächlich die meisten anderen Sachen, von denen ich dachte, die müssen wir vorher noch gerade biegen, einfach selber machen kann. Zum Beispiel, dass halt unsere Daten hier mit Komma eingetragen sind, da dachte ich so, na, das werden wir doch sicher in den Dezimalpunkt korrigieren müssen, weil das nun mal die Standardkonvention in englischsprachigen Ländern ist und Gnuplot ist ja nun mal von US-Leuten geschrieben worden. Aber tatsächlich ist es einfach eine Option, die man in Gnuplot setzen kann. Da gibt man halt in dem Skript noch ein Set Decimal Sign und dann ein Komma und dann versteht halt Gnuplot, was Sache ist und man muss da keine weitere Transformation machen. Ebenfalls dachte ich, dass man eventuell die Zeitdaten hier irgendwie umformatieren muss, weil das so ein ganz wildes Format ist hier mit Datum, Monat, Jahr, also die Konvention, wie wir sie in Deutschland halt haben, zum Tag, Beispiel Monat, 19. Ja. Mai, Tag, Monat, Jahr, genau. Datum, Monat, Jahr, sehr gut, ja. Tag, Monat, Jahr. Also zum Beispiel 19. Mai 2024 geschrieben als 19-05-2024, was natürlich ganz merkwürdig ist, dass das mit Minusen geschrieben ist und so weiter. Und da dachte ich auch so, das müssen wir wahrscheinlich irgendwie umformatieren in so eine Standardzeitformatierung wie ISO oder so weiter. Ich verweise auf unsere Folge 16 zur Zeitdarstellung, wo wir das ganze Problem Zeitdarstellung schon mal beschrieben hatten. Aber auch das ist eine Sache, die kann man in Gnuplot einfach mit einer Option erklären. Da sagt man hier einfach so Time Format und dann gibt man immer an, was er für ein Format zu erwarten hat. Also halt eben genau Tag, Bindestrich, Monat, Bindestrich, Jahr, Leerzeichen, Stunde, Doppelpunkt, Minute, Doppelpunkt, Sekunde. Und dann versteht er das alles, was da vor sich geht. Also ja, irgendwie so ein bisschen langweilig. Aber diese Anführungszeichen, die müssen wir irgendwie wegbekommen. Und wie ich ja eben schon beschrieben hatte, die Anführungszeichen sind ja aus dem Grund da, nämlich damit wir die Kommas, die in den Werten drin stehen, unterscheiden können von den Kommas, die unsere Felder trennen, also die halt tatsächliche Komma-separated Values machen. Also müssen wir irgendwie ein anderes Feldtrennzeichen uns überlegen. Und ich hatte ja eben schon das Loblied auf die Tabulatoren gesungen, deswegen habe ich mich jetzt hier entschieden, in unserem Fall den Tabulator zu verwenden. Wenn es wirklich einfach nur darum gehen würde, diese Anführungszeichen wegzubekommen, dann wäre es auch total einfach, wie ich das hier dargestellt habe in den Shownotes. Dann könnte man das, den Befehl tr verwenden. Ich weiß gar nicht, was tr heißt. Translate or delete characters. Also tr wie translate. Und da kann man, wie man das standardmäßig verwendet, ist dieses Programm, dass man zwei Argumente mitgibt. Eine Liste von Zeichen, die ersetzt werden sollen und eine Liste von Zeichen, in die es ersetzt werden soll. Also man könnte zum Beispiel sagen, die erste Liste ist klein a bis klein z und die zweite Liste ist groß a bis groß z. Und dann ersetzt es halt in der Eingabe, die es reinbekommt, alle kleinen Buchstaben durch Großbuchstaben, also innerhalb von ASCII. Also wenn ich jetzt hier, ich habe das jetzt mal als Beispiel gemacht und wenn ich jetzt hier sage, dies ist ein Test, dann kommt das zurück, aber als ein sehr emphatischer Internetkommentar.
Ja.
Genau. Also ich hätte wahrscheinlich sowas wie Merkel muss weg eingeben müssen. Das wäre wahrscheinlich sinnfälliger gewesen. Das kann dann jeder für sich zu Hause selber probieren. Ich befürchte, dass das irgendwie das Stück Automatisierung ist, was die Leute tatsächlich mitnehmen. Und das wird die Welt dann wieder ein Stückchen schlechter machen. Deswegen eventuell hätte ich lieber die Übersetzung in die andere Richtung zeigen sollen. Gut, wir machen alle mal Fehler im Leben. Wie gesagt, TR wäre jetzt hier eine Option gewesen, wenn wir einfach die Anführungszeichen wegbekommen wollen. Weil TR kann man auch verwenden mit nur einem Set von Zeichen, nämlich wenn man noch die Option minus D mitgibt, was heißt Delete, dann gibt man einfach eine Liste von Zeichen, die man raushaben möchte aus der Eingabe. Und dementsprechend könnten wir hier also unsere Datei, wo wir schon die Kopfzeilen weggeschmissen haben, durch TR minus D und dann nur das Anführungszeichen durchschicken. Das Anführungszeichen hier müssen wir jetzt tatsächlich escapen, also nur einen Backslash davor schreiben, weil es ansonsten von der Kommandozeile interpretiert werden würde. Dann hat das hier den gewünschten Effekt. Also wir sehen jetzt hier, wenn wir das ausführen, dass wir unsere Daten bekommen mit den Anführungszeichen entfernt. Aber wie gesagt, jetzt steht hier halt quasi Datum, 17,3,62,6,0. Und wir sehen nicht mehr, was hier, also wir können uns noch denken, was die Temperatur davon war und was die Luftfeuchtigkeit war, aber es ist nicht mehr so richtig schön ersichtlich. Das ist also stilistische, gibt stilistische Puntabzüge, wollen wir nicht so richtig haben. Deswegen habe ich hier stattdessen etwas mit Set zusammengebaut, denn Set kann auch Textersetzung machen, da hatten es eben schon gesehen, um Zeilen zu löschen. Aber man kann auch dort reguläre Ausdrücke benutzen, um Text zu finden, der dann ersetzt werden soll. Und ja, das ist jetzt hier so ein bisschen dieses klassische Klischee von der Kommandozeile, dass das alles so wie Zeichenhaufen aussieht. denn das ist alles sehr kompakt formuliert. Zum Beispiel hier der erste Ersetzungsbefehl, der Befehl selber ist ein S, wie Substitute, also ersetzen. Und dann fängt ein regulärer Ausdruck an, dementsprechend ist dann hier also ein Slash, also ein Schrägstrich, der den regulären Ausdruck einleitet. Der reguläre Ausdruck selber ist das Hütchen, was für den Zeilenanfang steht und dann das Anführungszeichen selber, was wir wegmachen wollen. Und dann geht mit einem Schrägstrich der reguläre Ausdruck zu und dann kommt der Text, mit dem wir es ersetzen. Und da wir jetzt nun die Anführungszeichen gerade weg haben wollen, ersetzen wir es einfach mit gar nichts. Also kommt noch ein Schrägstrich, um das Ganze abzuschließen und dann ein Semikolon, um den Befehl abzuschließen und den nächsten zu beginnen. Also man sieht hier, das ist alles so ein Zeichenhaufen. Aber wenn man sich dann die Einzelelemente klar macht, dann ergibt das hoffentlich Sinn. Ich meine, das ist so ein bisschen vielleicht, wie wenn man eine neue Sprache lernt, dann hat man relativ lange wahrscheinlich so diese Phase, wo man die Sprache selber hört und man kriegt vielleicht so aus dem Ton mit irgendwie, ja, das ist schon irgendwie, das ist jetzt gerade schon Finnisch und nicht irgendwie Estnisch oder sowas. Aber man erkennt vielleicht so einzelne Wörter und viel mehr dann auch nicht. Und so ist es wahrscheinlich auch, wenn man so eine Kommandosprache von so etwas wie Z lernt, dass man dann so bestimmte Elemente erkennt und dann aber so denkt, aber Moment, diese Sache, da verstehe ich noch nicht so ganz. Das ist ja vielleicht, wie man hier so ein bisschen mit umgehen muss. Aber ja, wir haben hier also unser Z-Skript.
Ja, also ich muss sagen, ich habe nun auch schon ein kleines bisschen mit Z gearbeitet. Selbst ich kann das relativ gut lesen. Also ist schon okay. Ich denke, es ist verständlich, wenn man mal so ein bisschen mit Z gearbeitet hat.
Genau. Also was wir halt machen, ist, wir nehmen die Anführungszeichen weg und gleichzeitig setzen wir die Kommata, die zur Feldtrennung dienen, durch Tabulatoren. Das müssen wir halt, wie gesagt, in einem Schritt machen, damit das so ein bisschen sinnvoll miteinander zusammenpasst. Und das machen wir eben, indem wir die Anführungszeichen ganz am Anfang und ganz am Ende einfach wegnehmen und dann haben wir alle anderen Felder sind getrennt durch ein schließendes Anführungszeichen, ein Komma und ein aufgehendes Anführungszeichen. Und das ersetzen wir im Ganzen durch einen Tabulator. Und ja, wenn wir das dann hier machen, dann sieht man hier auch schon, dass der gesamte Befehl, den ich zusammengebaut habe, dann das Ergebnis in eine weitere Datei reinschreibt, was jetzt hier in dem Fall hat mit Balkon.csv angefangen und wir enden hier mit Balkon.dat. Also ja, einfach so eine generische Dateiendung für Daten. Mhm. Und hier sehen wir jetzt also von Tabulatoren getrennt unsere Werte. Es hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel verändert gegenüber dem, was wir aus dem Logger selber rausbekommen haben. Aber das ist jetzt ein Format, wie es Gnuplot fressen kann. Dementsprechend haben wir hier dieses Gnuplot-Skript vorbereitet, was man sich dann eventuell auch, wenn man das zu Hause hier nachvollzieht, dann einmal ausprobieren kann, um dann diese tatsächliche Datenreihe zu sehen. Ich werde das hier auch mal machen und du kannst eventuell noch ein bisschen beschreiben, was hier so alles an schönen Optionen gesetzt ist.
Option wo?
In dem Gnuplot-Skript.
Das Gnuplot-Skript, ja. Ich gehe die Zeilen einfach mal der Reihe nach durch, oder?
Ja, gerne.
Da geht's los mit setXdataTime. Also da wird die X-Achse dazu aufgefordert, eine Zeit darzustellen.
Genau, so standardmäßig wäre das halt einfach Zahlen, die da erwartet werden. So wie wir jetzt Sinus von X auftragen, dann ist X halt einfach eine Zahl und nicht Datum oder...
Ja, genau. Und so... Äpfel. Wenn man diese Option setzt, dann versteht Gnuplot eben, dass das ein Zeitstrahl ist, der dort dargestellt werden soll. Und dazu ist es dann noch wichtig, das Zeitformat mitzugeben, so wie du das vorher schon erwähnt hast. Man kann jetzt, obwohl die Zeit so merkwürdig dargestellt ist in der Datei, das Gnuplot einfach mitteilen, wie diese Zeit dargestellt ist. Dazu dient die zweite Option, setTimeFMT. Da wird dann die Art und Weise eben angegeben.
Ja, das ist so ein bisschen... Ich muss auch sagen, mit diesen Zeitformatstrings, ich vergesse immer, was Großbuchstaben und Kleinbuchstaben das sind. Also man sieht zum Beispiel, Tag ist hier als Prozent D dargestellt. Das ist immer Prozent und irgendein Buchstabe, um irgendein Feld zu beschreiben.
Ja.
Und dann hat man hier Prozent klein D ist der Tag, aber zum Beispiel Prozent groß Y ist das Jahr, also Year im Englischen halt.
Aber jetzt ist vierstellig.
Und das liegt daran, daran, dass es verschiedene Darstellungsformen gibt, die dann durch die verschiedenen Groß und Klein dargestellt werden. Oder zum Beispiel auch sowas wie das Prozent Klein M ist der Monat und Prozent Groß M ist die Minute, weil einfach beide Wörter mit M beginnen. Mhm. Da gibt es dann eine entsprechende Dokumentation dafür. Das ist bei, das sollte eigentlich immer dasselbe sein. Das ist, wenn man in die Manpage reinguckt, namens strftime, also String Format Time. Das ist die Standardbibliotheksfunktion dafür, die solche Sachen macht. Das ist wahrscheinlich, worauf sich da auch alle anderen Sachen beziehen. Also wahrscheinlich wird man das auch in der Dokumentation finden für den Befehl Date, der bei CoreUtils dabei ist und solche machen. Date-help oder Mandate. Da findet man solche Sachen. Das wird wahrscheinlich genau das gleiche sein, was auch Gnuplot frisst an der Stelle.
Ja, also das ist ja eine bekannte Formatierung, ja.
Also ich sehe auf jeden Fall, wir würden wahrscheinlich richtig in Polymer reinkommen, wenn sich jetzt Leute für irgendwie eine Maß oder sowas ganz neue Datumsformate ausdenken, weil ich glaube, mittlerweile sind hier fast alle Buchstaben belegt. Also ich sehe hier so einfach diese Liste klein p, groß p, klein q, klein r, groß s, klein t, groß t und so weiter und so fort.
Hm, Da müsste man noch ein Soles einführen, ne? Naja, egal.
Ja, genau, ne?
Gut, der nächste Befehl setzt die Art und Weise, wie diese Zeit auf der X-Achse ausgegeben wird, ne? Also in der Beschriftung der Achse oder in der Legende der Werte vielmehr. Da wird einfach die Reihenfolge so ein bisschen umgedreht und vor allem die Interpunktion auch, ne? Hier werden zum Beispiel die Minus.
Wir gehen halt zu der normalen deutschen Konvention über, ne?
Genau.
Tag, Monat, Jahr mit Punkten trennen, anstatt mit Bindestrichen.
Richtig. Dann die nächste Option ist das, was du vorher schon erwähnt hattest, ne? Set Decimal Sign und dann das Komma.
Also, dass beim Einlesen Komma als ein Dezimaltrennzeichen gewertet wird und nicht als was auch immer.
Tausender Trennzeichen.
Genau. Könnte es sein, ne?
Ja. Dann kommt der Data File Separator, also der Data File, der Dateneintragstrenner. Den du hier auf den Tabulator gesetzt hast.
Also unser Feldtrennzeichen, was wir eben in Tabulatoren geändert haben.
Richtig,
was eben eindeutig ist.
Und dann, dadurch, dass wir hier sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit gleichzeitig auftragen, setzen wir zwei verschiedene Beschriftungen für die Y-Achse. Das ist einmal Y, also Y-Label, Temperatur in Grad Celsius, und dann ein nächster Befehl, Y2-Label, Luftfeuchte in Prozent. Das betrifft im ersten Fall die linke Beschriftung der Y-Achse und im anderen Fall die rechte Beschriftung der Y-Achse.
Ja.
Und dann werden hier noch mit Set Y2-Ticks.
Wird im Prinzip angeschaltet, dass die zweite Achse überhaupt dargestellt wird.
Ja, dass sie dargestellt so wird und dass sie so kleine Strichlein bekommt wahrscheinlich auch, ne? Mit die Ticks ja
eigentlich. Ja, vor allem Markierung halt auch, wo die Werte dran stehen. Also dass an der Y-Achse halt die Striche sind und auch daran steht, welcher Wert das jeweils ist. Also hier für die Luftfeuchte 50, 55, 60, 65% und so weiter.
Genau. Ja, und dann kommt da der eigentliche Magic-Befehl, ne?
Ja, genau. Das ist dann, wo tatsächlich ein Plot erzeugt wird. Und das ist alles so in einen Klumpatsch reingetan, weil dieses Programm ja GNUplot auch eigentlich mal dafür gedacht war, nicht interaktiv verwendet zu werden. Also, dass man so ein Skript schreibt und dann GNUplot ausführt und dann fällt eine Bilddatei raus, die man dann zum Beispiel drucken könnte. Man sieht das ja auch, wenn man GNUplot interaktiv startet, dann kommt hier so eine Copyright-Notiz, die fängt an, Copyright 1986 und dann halt bis 2023 in dem Fall. Also das ist auch wieder mal so ein Fall, dieses Software hat auf meine ungebrochene Entwicklungslinie von 37 Jahren, was einigermaßen beeindruckend ist.
Ja.
Es ist durchaus im Rahmen des Möglichen, dass der originale Autor nicht mehr am Leben ist. Jedenfalls dadurch, dass wir stellen halt diese ganzen Sachen ein, die so Beschreibungen sind dessen, wie dann die Darstellung ist. Aber wenn wir dann tatsächlich einen Plot machen, dann müssen wir quasi alle Informationen, die jetzt für diesen einen Plot spezifisch sind, in diesen einen Befehl reinstopfen. Dementsprechend ist hier diese Plotzeile so ein bisschen unhandlich. Und wir sagen dann hier, wir haben unsere Datendatei, aus der wir Daten rausholen wollen. Also wir geben hier halt an plot.balkon.dat in Anführungszeichen, damit das versteht, dass das ein Dateiname ist und nicht irgendein Schlüsselwort von dieser Befehlssprache. Ja, wir haben jetzt hier schon quasi die nächste Befehlssprache. Ne? Wir hatten jetzt die Befehlssprache von Z eben gerade. Jetzt haben wir die Befehlssprache von GNUplot. Und auch da halt quasi ein Dateiname muss irgendwie entsprechend gekennzeichnet werden, damit halt klar ist, dass zum Beispiel so etwas wie Data in dem Fall dann halt irgendwie ein Dateiname wäre und nicht einfach ein Schlüsselwort von dieser Sprache, was mir eine bestimmte Bedeutung haben soll.
Mhm.
Das machen wir insgesamt zweimal. Also dieses Balkon-Dat plotten wir zweimal, weil wir zwei Kurven haben und beide Male konfigurieren wir dann, was tatsächlich dargestellt werden soll. Das erste ist hier Using. Wir sagen erstmal, welche Spalten überhaupt dargestellt werden sollen. Denn natürlich, wenn wir eine Datenreihe zur Anzeige bringen wollen, dann müssen wir sagen, was aus dieser Datei ist jetzt eigentlich die X-Werte und was sind die Y-Werte, die aufgetragen werden sollen. Standardmäßig halt im einfachsten Falle hat man natürlich eine Datei, wo einfach nur eine X-Werte und gefolgt von Y-Werten sind. Dann kann man es einfach so reinschmeißen. Wenn man explizit sein will, kann man das hinschreiben als Using 1 Doppelpunkt 2, also halt Spalte 1 und Spalte 2. Hier tatsächlich auch gezählt von 1 am Anfang. Also die erste Spalte ist auch 1 und nicht 0, wie das ja so manchmal der Fall ist. Das ist also offenbar hier nutzerfreundlich gehalten oder als solches stellt man sich das hier offenbar vor. Für die zweite Reihe machen wir dann entsprechend hier Using 1 Doppelpunkt 3. Also wir nehmen auch wieder die Zeitstempel, die am Anfang stehen, aber dann die dritte Spalte mit der Luftfeuchtigkeit. Und ja, dementsprechend haben wir auch dann einen Titel, also der ganzen Sache geben wir einen Titel, damit dann auch die Legende entsprechend beschriftet werden kann, dass hier die lilane Kurve die Temperatur ist und die türkise Kurve die Luftfeuchtigkeit. Wir sagen hier with lines, das ist die Darstellungsform. Standardmäßig wären das einfach nur so in Punkte. Also das wäre halt with points, was aber auch der Standard ist. Man kann with lines sagen, dann kriegt man halt eine durchgezogene Linie. Oder man kann with lines points sagen, dann kriegt man beides. Also die Linie, wo auch immer die Punkte drauf sind. Und dann hier tatsächlich die eine Sache, die ich jetzt auch hierbei neu gelernt habe, wie die eigentlich geht. Wir wollen ja den zweiten Graphen an die zweite Y-Achse binden. Deswegen ist hier bei dem ersten Plot Axis X1, Y1. also X1Y1, meinen zweiten ist Axis X1Y2. Und ja, damit haben wir dann alles festgelegt und es geht dann in dem Moment, wo wir dieses Skript hier reinladen, in Gnuplot geht dann ein Fenster auf, wo unser Plot erscheint. Und wir können dann da ja, auch so ein bisschen interaktiv damit umgehen, können da irgendwie reinzoomen an bestimmte Stellen, aber hauptsächlich, glaube ich, ist das hier dafür sinnvoll, sich einen ersten visuellen Überblick zu verschaffen über die Daten und eventuell über weitere Auswertungen zu sinnieren.
Genau. Ich habe dann noch zwei Zeilen drunter geschrieben, wenn man gerne möchte, wenn man das vielleicht jemandem schicken möchte oder sowas, so eine Kurve, ne, dann könnte man noch zwei Zeilen hinzufügen. Am Anfang von dem Skript, und zwar indem man ein Terminal für Gnuplot setzt, das ist sozusagen die Art und Weise, wie es ausgegeben wird. Das wäre hier in dem Fall SVG, sodass also eine SVG-Datei generiert wird. Und dann sagt man noch, der Hintergrund soll weiß sein, Background white. Dann gibt es da noch Dashed und die Größe von der Datei in Punkten ist das, glaube ich, tatsächlich. Deswegen habe ich hier 1920. Ja, Pixel, oder? Ja, Pixel, genau, ja. 1920 mal 1080 gewählt. Das ist sozusagen bildschirmfüllend bei einem Full-HD-Bildschirm. Und dann als nächstes, in der nächsten Option, wird noch die Datei gesetzt, in die es ausgegeben werden soll. Und dann bekommt man da eine hübsche Datei raus, die man irgendwie verschicken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen kann, um bei einer Präsentation damit zu glänzen.
Genau. Ja, ist alles vielleicht ein bisschen verbatim und vielleicht ein bisschen viel, wenn man es noch nicht selber gemacht hat. Die Sache ist, wie jetzt halt schon beschrieben ist, es ergibt sich immer so im Laufe der Zeit, wenn man tatsächlich Anwendungsfälle dafür hat. Also mit Gnuplot habe ich auch relativ viel schon zu tun gehabt, damals im Studium. Aber wie ich schon gerade erwähnt hatte, ich habe auch in Vorbereitung dieser Folge wieder neue Dinge gelernt, weil zum Beispiel zwei Y-Achsen hatte ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Dementsprechend war ich mit diesem Axis-Befehl noch nicht vertraut und auch mit diesem Y2-Ticks-Option und so weiter. Man kann eventuell immer noch so ein bisschen gucken, was es an neuen Optionen gibt oder kann sich da im Internet einschlägig beraten lassen. Und ich glaube auch, das ist wahrscheinlich eine sinnvolle Anwendung für sowas wie KI-Sprachmodelle, dass man sich einfach hinweisen lässt darauf, was wie geht, dass man wie so eine ChatGPT und was nicht auch immer oder Claude oder Copilot fragen kann, du sag mal, ich habe hier Gnuplot und ich würde jetzt gerne noch irgendwie eine Kurve auf der zweiten Y-Achse darstellen, erklär mal, wie das geht. Und dann, selbst wenn es vielleicht nicht richtig ist, man hat dann irgendwie wieder genug Schlüsselwörter aus der Antwort, mit der man dann weitersuchen kann. Und dann sieht man vielleicht irgendwie, da steht was von Y2-Ticks und das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte, aber damit findet man dann die Dokumentation dazu und hat einen Anhalt, hat einen Begriff, den man irgendwie greifen kann, der irgendwie spezifisch genug ist, um tatsächlich in der Suche gefunden zu werden, wenn man dann weiter recherchieren will.
Ja, genau.
Also genau diese Sache, was ich vorhin meinte mit Unknown Unknowns, ne, irgendwie, dass man und was ich auch in der Folge zu Wim schon mal gesagt hatte, wie man so Automatisierung angehen kann oder halt solche Systeme zu lernen, die irgendwie so ein bisschen riesig und undurchdringbar erscheinen, dass man halt erstmal versucht, ganz primitiv damit zu arbeiten, dann irgendwann so an so eine Stelle kommt, wo man denkt, ich mache jetzt hier gerade 100-mal dieselbe Sache, das muss doch besser gehen. Und dann ist nämlich die Sache, dann geht's tatsächlich meistens besser. Und ja, dann kann vielleicht auch tatsächlich sowas wie so ein KI-Sprachmodell dabei helfen irgendwie, dass man fragt, du sag mal, ich will hier irgendwie in Vim irgendwie 100 ähnliche Dateien ändern und gibt's da nicht irgendwie eine Möglichkeit? Und wenn das Ding dann irgendwo in der Antwort Makro sagt, dann ist es egal, dass der Rest vielleicht Nonsens war, aber mit diesem einen Wort kann man dann wieder was anfangen und dann weitersuchen.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Apropos weiter recherchieren, hier sind so ein paar lose Enden quasi, die wir nicht weiter umgebracht haben. Ich habe hier in dem letzten Absatz von den Shownotes so illustriert, was hätten wir jetzt hier machen müssen, wenn wir irgendwie diese Felder hätten umformatieren müssen, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Gnuplot hat sich als sehr viel kompetenter herausgestellt, als ich dachte. Wenn wir jetzt hier irgendwie Komma einen Punkt hätten ändern müssen als Dezimaltrennzeichen, dann ja, ist das hier in dem Fall eine wirklich sehr einfache Sache, dass wir dieses TA verwenden, was ich vorher erwähnt hatte, und sagen einfach Kommas durch Punkte ersetzen. Das ist mega trivial. Datumsformaten ISO ändern hat sich dann jetzt ein bisschen schwieriger herausgestellt. Ich habe hier eine Zeile reingegeben in AWK. Das ist dann quasi Set für Erwachsene. Das ist dann quasi ein bisschen noch mehr programmierbarer, als es bei Z der Fall ist. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen rumprobieren müssen, bis es tatsächlich so funktioniert, wie ich das wollte. Also das wäre wahrscheinlich so eine Sache gewesen, die ich ansonsten für so eine einzelne Sache in Vim irgendwie von Hand gemacht hätte. Aber das ist mal dargestellt, wie man es in Org machen könnte, also in AWK.
Ich dachte, du hättest es einfach nur nicht mit Z gemacht, um es mal mit AWK zu zeigen. Weil das ist eine Sache, die man auch gut in Z machen kann, ne?
Ja, stimmt. Mit Z könnte man es auch machen. Vielleicht war es auch einfach, weil ich wollte nicht schon wieder Z nehmen, weil war wieder auch so ein bisschen langweilig.
Ja.
Und ich hatte auch so ein bisschen reinguckt, weil ich so dachte, eventuell kann man das auch in date-d reingeben. Also der Befehl date, erstmal nominal, wenn man ihn ohne irgendwas anderes macht, zeigt einfach die aktuelle Zeit an. Man kann das dann halt auch so einen Formatstring geben, wie diese Sachen, die wir schon gerade besprochen hatten, damit man ein anderes Format bekommen kann. Also halt, dass man es auch das Datum in diese merkwürdigen amerikanischen Formatierung kriegen kann mit Monat, Tag, Jahr. was die objektiv schlechteste Methode ist, ein Datum zu formatieren. Und Date hat aber auch die Möglichkeit, dass man damit minus D einen bestehenden Datumstring reingibt und dann interpretiert er das irgendwie. Und ich hatte dann halt rausbekommen, ob man den dazu kriegen könnte, dass er diese Datumstrings, die wir in unserer Datei drin haben, auch verstehen könnte. Und es hat dann nicht wirklich zu viel geführt, aber es hat dazu geführt, dass ich in der Dokumentation von Date einen wunderschönen Auszug hier gefunden hatte, den ich hier dann tatsächlich auch mit Hilfe von KI, mit Hilfe von DeepL mal übersetzt habe ins Deutsche. Und das fand ich dann doch zu schön, um es nicht in die Sendung reinzunehmen. Unsere zeitlichen Maßeinheiten von Sekunden bis hin zu Monaten sind so kompliziert, asymmetrisch und disjunkt, dass ein kohärentes mentales Rechnen in der Zeit nahezu unmöglich ist. In der Tat hätte sich ein tyrannischer Gott ausgedacht, unseren Geist an die Zeit zu versklaven, um es uns nahezu unmöglich zu machen, der Unterwerfung unter durchweichte Routinen und unangenehme Überraschungen zu entkommen, hätte er kaum etwas Besseres tun können, als unser gegenwärtiges System uns zu überliefern. Es ist wie ein Satz trapezförmiger Bauklötze ohne vertikale und horizontale Flächen, wie eine Sprache, in der der einfachste Gedanke verschnörkelte Konstruktionen, nutzlose Partikel und langatmige Umschreibung erfordert. Im Gegensatz zu den erfolgreicheren Mustern der Sprache und der Wissenschaft, die es uns ermöglichen, Eindrücke kühn und zumindest nüchtern zu begegnen, fördert unser System der zeitlichen Berechnung stillschweigend und beharrlich unseren Terror vor der Zeit. Es ist, als ob Architekten die Länge in Fuß, die Breite in Metern und die Höhe in Ellen messen müssten, als ob grundlegende Bedienungsanleitungen die Kenntnis von 5 verschiedenen Sprachen erfordern würden. Kein Wunder also, dass wir in unsere eigene unvermittelbare Vergangenheit oder Zukunft auf den letzten Dienstag oder den Sonntag in einer Woche oft mit einem Gefühl hilfloser Verwirrung blicken.
Gut, ich denke, dazu bleibt auch nichts weiter zu sagen.
Genau. In diesem Sinne blicken wir mit einem Gefühl hilfloser Verwirrung auf die nächste Folge in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut. Cool. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.